Der Drachentöter.
Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des Drachentöter-Podcasts. Ich bin Mike und rede heute mit André über sein DSA-Filmprojekt Das Geheimnis der Nebelpfade. Und los geht's.
Dann freut es mich, dass ich dich begrüßen darf. Hallo André.
Ja, hallo Mike, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Ich bin ja vor kurzem ganz einfach über einen Instagram-Post und dann über einen Facebook-Post und dann wieder über einen Instagram-Post gestolpert, über etwas, was ich nicht glauben konnte, weil irgendwas mit DSA und Film, das war ja seit 10 Jahren sowas wie, was ist das, kommt das nicht, kommt das schon? Vor kurzem haben wir wieder mal so ein YouTube-Video gesehen vom Ulysses Verlag, wo es geheißen hat, nein, wir haben keine Absichten, dass wir einen Film machen. Und dann sehe ich einen Post, ja, es wird einen DSA-Film geben. Aber bevor wir auf das gehen, wer bist du eigentlich? Damit man ein bisschen so ein Gefühl kriegt, wer oder was hast du gemacht bis dato?
Ja, klar, kann ich gerne ein bisschen erzählen. Also ich bin Rollenspieler seit meinem 11. Lebensjahr. Da kam ein Schulkollege an und sagt, hier, das ist das schwarze Auge, das spielen wir jetzt. So gut, machen wir. Und seit der ersten Minute bin ich von diesem Spiel gefesselt. Und ja, bis heute dabei, mit kurzen Unterbrechungen. Das hat mich halt die ganze Schulzeit über begleitet und auch ins Studium dann hinein. Ich habe Chemie studiert hier in Essen und auch später dann hier promoviert. Ich bin aus Essen quasi so gar nicht weggekommen. Ich komme zwar ursprünglich aus Oberhausen, bin dann aber hier nach Essen gezogen. Und ja, Rollenspiel hat mich quasi also meine ganze Jugend lang begleitet bis heute. Und so wie es dir jetzt ging mit dem Film, mit der Überraschung, saß ich dann auch hier und dachte, Mensch, wir haben immer noch keinen Film. Wir brauchen einen Film.
Die Initialfrage, was war das erste Rollenspiel?
Das erste Rollenspiel ist bei mir, wie ich ja gerade schon erwähnte, das schwarze Auge. Das schwarze Auge war so meine erste Berührung mit dem Thema Rollenspiel. Und war auch weitestgehend bestimmt. Ich habe natürlich immer wieder mal Systeme ausprobiert. Ich habe Dungeons & Dragons am Anfang mal mitgespielt, hat mich aber nie so abgeholt, weil eben dieser Tiefgang nicht da war, wie in der aventurischen Hintergrundwelt. Mhm. Später hatte ich dann auch mal andere Systeme ausprobiert, im Star Wars-Universum oder Shadowrun hatten wir ausprobiert. Und ja, so Geschichten dann wie Myrhanor, die dazu kamen. Jetzt relativ aktuell noch Tales from the Loops, fand ich ein relativ spannendes Ding, weil es halt so anders war. Ja, man hat so die 80er, man ist wieder so in seine Kindheit gerutscht und konnte da so ein bisschen ja in der Nostalgie schwelgen. Das fand ich ganz spannend. Aber wir haben auch Numenera mal getestet und ja, diverse anderen Sachen. Dungeon Crawl Classic fand ich ziemlich interessant, als System Matters das rausgebracht hat. Aber alles immer nur so Nebenkriegsschauplätze. Ja, mein Hauptaugenmerk war immer schon auf DSA gerichtet.
Welche Version war das damals? Die erste oder die zweite?
Es war schon die zweite.
Ja, interessant. Ja, wir haben einen ziemlich ähnlichen Werdegang, was das betrifft, ja.
Genau, also das waren so die Systeme. Ich habe dann natürlich auch schon immer privat viel geschrieben für die eigene Runde. Und bin dann irgendwann auch mal auf der Spielemesse an System Matters rangetreten und fand Beyond the Wall ziemlich cool. Das hatte ich auch mal kurz angespielt, aber weniger als Spieler, sondern eher als Spielleiter. Und ich fand das Konzept dieser Dorfentwicklung am Anfang total spannend. Und dann habe ich Daniel irgendwann mal angesprochen und gefragt, ob ich nicht auch mal was schreiben soll. Und tatsächlich bin ich dann dazu gekommen, dass ich vor knapp 2 Jahren was für System Matters geschrieben habe. Das ist immer noch auf dem Reißbrett, also beziehungsweise noch nicht raus. Und soll dann für die Erweiterung der Elfen und Zwerge im Beyond the Wall-Universum angesiedelt werden. Da habe ich eine kleine Passage zugeschrieben, habe da mit der Sarah regen Austausch gehabt. Dann kam Corona dazwischen, viel Pause. Genau, das ist schon länger her als 2 Jahre. Es ist schon ein bisschen ins Land gegangen. Ja. Aber dann hatte ich sie letztes Jahr auf der Spielemesse in Essen nochmal angequatscht. Und sie sagte, nee, klar, machen wir fertig und sitzt selber jetzt gerade dran und ja, wird wahrscheinlich irgendwann dieses Jahr dann auch rauskommen.
Ich finde die super, weil Beyond the Wall war das erste System, was ich mir damals für Systematics gekauft habe. Eben genau aufgrund dessen, weil dieser Erschaffungsprozess von dem Dorf beziehungsweise von dem Miteinander, auf diese Verflechtungen, für mich damals ein sehr neues Konzept war. Es war nicht so greifbar bei anderen Systemen. Natürlich hast du irgendwas gehabt, wer ist dein Freund und so weiter. Aber die Art und Weise, wie das präsentiert worden ist und diese Leichtgängigkeit und dieser schnelle Einstieg ohne recht viele Probleme, das war das relativ neu eigentlich.
Kannte man nicht, ja. Genau, und das habe ich auch genutzt und direkt meine Nichte und meinen Neffen damit angefixt und dann zu Weihnachten das Buch geschenkt, so, ja, bitteschön, ne? Und die haben es dann auch im Freundeskreis schon getestet, ja, und fand es auch ziemlich cool.
Ja, und aus dem raus ist dann die Idee gekommen, du machst einen Film.
Ja, also nicht ganz so. Nee, das Thema mit dem Film hat sich tatsächlich im Zuge der ganzen KI-Entwicklung jetzt ergeben. Das ist ein kleiner Werdegang gewesen, wo es dann mit ChatGPT auf einmal durch die Decke ging, wo die sagten, boah, wir haben jetzt hier einen Chatbot, mit dem man wirklich sprechen kann, mit dem man interagieren kann. Und daraus kamen ja dann die schon seit längerer Zeit existierenden, aber professionalisierten Bilder-KIs, wo man dann Szenen beschreiben konnte mit Prompts und dann die Video-KIs, die auch immer besser werden, aber auch noch nicht ausreichend sind. Und dann habe ich mir irgendwann gesagt, nee, weißt du was, das nervt mich irgendwie. Ich kriege nicht das auf den Bildschirm, was ich haben möchte. Und dann habe ich mich an Blender erinnert, ja. Diese unglaublich gigantische Software, dieses Software-Tool, mit dem du einen kompletten Film machen kannst. Ja, es ist jetzt dieses Jahr Flow rausgekommen. Der erste komplett in Blender produzierte Kinofilm und auf Filmfestivals vorgestellt. Ja, und da habe ich mir gedacht, okay, mit zuwachsendem technischen Support durch KI traue ich mir durchaus zu, so ein Projekt zu starten. Ja, also wohlbemerkt zu starten und dann natürlich hoffentlich auch irgendwann final umzusetzen. Aber ich habe gesagt, so, wenn wir jetzt immer noch keinen DSA-Film haben, dann bitteschön, dann fange ich jetzt endlich mal an.
Die Spannende ist ja das, weil du sagst, das ist der erste Film, wollte ich schon fast einhaken, weil der erste bekannte Film war ja eigentlich Crowdfunding, war das Clockwise oder irgendwie sowas. Ich habe mir damals gebackt, diese 10 Minuten Film, und danach war ja dieser freie, direkt verfügbare mit den Hasen, ich glaube Bunny oder so, wie der geheißen hat. Das sind die, die ich kenne, die populären Projekte von Blender. Aber ja, Blender ist ja mittlerweile das Tool für alles. Also Videofilmen, 3D-Modellieren, 3D-Zeichnen und Konstruieren. Für einen 3D-Drucker natürlich auch, ist eh klar. Also das Ding kann ja mittlerweile alles. Also gerade nicht, dass es noch kochen kann.
Ja, das fehlt noch. Ne? Das muss der Thermomix noch zwischengeschaltet werden. Ja. Nee, also das ist eine tolle Geschichte und ist natürlich unglaublich aufwendig, sich da reinzuarbeiten. Ich habe ein gewisses technisches Grundverständnis, aber nichtsdestotrotz sind das große Hürden, die da erstmal gemeistert werden müssen. Aber ich habe ChatGPT. Das ist ein unglaublicher Vorteil. Neben den ganzen Tutorials, die es natürlich auch auf YouTube gibt, und ist das eine unglaublich große Hilfe, sich in diesem Wust an Menüs und Optionen zurechtzufinden. Und ich muss sagen, man kommt da relativ gut rein. Ich habe auch in Python ein paar Programmiererfahrungen, habe dann über die Schnittstelle da schon ein paar Sachen versucht, habe mir natürlich auch schon so rudimentäre Sachen wie den Character Creator geholt, der einem natürlich da sehr viel Arbeit abnimmt. Wenn man die Sachen dann überführt im Blender, hat man schon ein gewisses Grundkonzept, was man dann nachbearbeiten kann. Und die ganzen Add-ons, die teilweise auch schon KI unterstützt sind, die haben, also die erleichtern einem den Workflow und reduzieren die Produktion um ein Vielfaches. Ja, anders hätte ich mir so ein Projekt überhaupt nicht zugemutet oder mich daran gewagt, weil wenn man sieht, dass selbst große Studios so Sachen wie Arcane oder so produzieren, ja, das ist ja Wahnsinn, was da für ein Stab an Leuten hintersteckt. Ich bin momentan noch hier in der One-Man-Show, ja? Also ich fange jetzt gerade an und das soll um Gottes Willen nicht so bleiben, ja. Also ich möchte das Team natürlich irgendwann erweitern, sodass wir auch einen qualitativ guten Film auf die Bühne kriegen.
Zwecks KI, das ist ja immer ein bisschen so ein Zwiespalt im Sinne von, nutze ich KI, weil ich es als Werkzeug sehe, oder nutze ich KI, weil ich es als Information sehe, also im Sinne von als Inspiration. oder nutze ich KI, damit ich ein finales Produkt habe? Wo würdest du das von deiner Perspektive aus jetziger Sicht verorten und dann, wenn die Produktion am Laufen ist?
Ja, also ich verorte es ganz klassisch als Werkzeug tatsächlich. Ich habe vor 2 Jahren eine Facebook-Gruppe gegründet, DSA mit KI. Und Algorithmen und Artefakte haben wir sie dann klassischerweise genannt. Und die hat auch regen Zulauf. Da sind jetzt, glaube ich, schon über 700 Leute drin, die fleißig ihre Bilder tauschen. Ich habe in der Gruppe auch von vornherein vermerkt, dass wir das Ganze nicht kommerziell nutzen wollen, sondern für den heimischen Spieltisch. Ja, also die Bilder, die wir da teilen, die sind für uns, für den heimischen Spieltisch als Austausch, um die Qualität der Bilder zu verbessern, um uns eine Unterstützung am Spieltisch zu liefern. Hinzu kommen natürlich die ganzen Sound-KIs, ja, wie Udio, Suno, was da jetzt alles noch dazu kommt. 11 Labs, der unglaublich große Stimmengenerator. Und das sind also Tools, die ich für mich als Spielleiter erstmal entdeckt habe, aber die ich jetzt natürlich auch als Inspirationsquelle wähle, um zu sagen, was möchte ich denn darstellen? Für mich ist aber ganz klar, dass ich die Charaktere und die Kulisse komplett im Blender bauen werde. Das heißt, es ist wirklich handwerkliche Arbeit, die natürlich KI-gestützten Support gibt. Ich bin im Zwiegespräch mit ChatGPT, ja, wenn es darum geht, das Drehbuch zu entwickeln und ich einige andere Blickwinkel haben möchte. Ja, beschreibe ich meine Szene und kriege dann Feedback. Aber das ersetzt natürlich auch auf gar keinen Fall den Austausch mit realen Personen, ja. Ich war jetzt letztens bei Werner Fuchs, den habe ich ganz spontan auf Facebook angefragt und der hat mir zugesagt und so hatte ich dann die Möglichkeit, ihn mal zu interviewen. Also meine Idee dahinter ist natürlich schon, die Leute alle mitzunehmen, ja. Ich möchte jetzt nicht sagen, ach, wir brauchen keine Künstler mehr, ich mache jetzt alles mit KI, um Gottes Willen. Nein, ich finde das ziemlich tragisch auch, dass da so ein Umbruch jetzt stattfindet, weil natürlich die Verlage sehen selber, was technisch möglich ist. Auf der anderen Seite haben sie die Künstler, die natürlich auch bezahlt werden müssen. Und zum Glück hat sich da Ulysses ja auch schon hinter die Künstler gestellt und gesagt, wir machen das so. Auf der anderen Seite haben sie mir jetzt natürlich die Freiheit gegeben, zu sagen, fang mal an, mach mal. Ne? Und ich werde mich jetzt auch nicht hinsetzen und die ganzen KI-Maschinen füttern mit Material, um zu sagen, jetzt spuck mir endlich mal einen Film aus hier. Nee. Soll schon handwerklich bleiben, ja. Und ich habe auch schon mit ein paar Künstlern gesprochen, die ich habe halt natürlich auch schon mal Videos mit KI zusammengeschnitten. Als kleine Intros kann man also auf YouTube mal sich angucken. Aber das sind im Endeffekt keine kommerziellen Produktionen oder nichts, was irgendwie einen kommerziellen Anspruch hat und damit auch keinen den Arbeitsmarkt quasi nicht tangiert. Ne? Das wäre jetzt mit dem Film tatsächlich etwas anders. Da ist die KI für mich, wie gesagt, das Werkzeug. Aber die eigentliche Produktion ist rein handwerklich. Ja. Auch der Ton nachher, zum Schluss kommt ja dann die ganze Post-Production und Vertonung, das soll weitestgehend über menschliche Hand laufen. Ne? Es gibt eine interessante Geschichte mit 11 Labs, die aber auch nicht den Tiefgang hat. Ja, du kannst da immer noch nicht diese Emotionen ausdrücken, die für Action-Szenen oder für spezielle Peaks halt zu nutzen, das kriegt die KI einfach nicht hin. Gerade bei längeren Texten, ich habe so eine unglaublich schöne Märchenonkel-Stimme, ja, das ist eine tiefe, sonore Stimme, die die hört sich einfach schön an, aber wenn ein längerer Text kommt, den er vorlesen soll, dann schwimmt er irgendwann nach hinten weg, ja, dann zieht er die Wörter lang und hackt die Sätze, wo du denkst, oh Gott, nein. Ja, und so musst du es halt stückeln und du musst da natürlich so eine Gratwanderung machen, um zu gucken, wie kann ich es denn jetzt technisch wirklich aufsetzen, damit es auch funktioniert. Ne? Und da habe ich natürlich auch den Qualitätsanspruch. Ja, ich möchte da jetzt nicht irgendwas herschustern, was man später dann als KI-generierten Quatsch veröffentlicht. Klar, für mich Inspiration, Werkzeug, aber das finale Ding muss halt handgemacht sein, ja. Also handgemacht, ja, was man heute so handgemacht nennt. Ja.
Bleiben wir kurz noch bei der Technik. Mich würde noch eins interessieren, und zwar das finale Produkt 4K oder 8K oder 16K?
Ich gehe eigentlich schon eher wieder in die andere Richtung. Es ist ja der Animationsfilm, der einen gewissen stilisierten Look haben soll. Und da ist die Frage, brauche ich 4K überhaupt, ja? Oder reicht's da nicht, auf ein Medium zurückzugehen und zu sagen, mir reicht eine HD-Qualität? Klar, wenn du das Ding natürlich auf einer großen Leinwand nachher haben willst, dann ist 4K ja schon das Minimum, ne, was du da bringen musst. Und deswegen werde ich wahrscheinlich die Produktion in 4K aufnehmen, aber darüber hinaus nicht, nein. Also ich werde keine 8K-Videos machen und 16 schon mal gar nicht. Abgesehen davon müsste ich dann hier meine Hardware immens aufrüsten, um das Ganze flüssig bearbeiten zu können. Und da ist 4K eigentlich schon so, ja, das Top-Level, was ich noch gut bearbeiten kann.
Und audiotechnisch schon mit Dolby oder ähnliches? Also mehr Kanal?
Also das soll nachher schon eine dreidimensionale Qualität haben, wenn man es dann halt auf die Leinwand bringt oder halt auch in die heimischen Kinos. Man hat ja mittlerweile fast überall zu Hause schon so ein kleines Setup, wo man sagt, ja, da hätte sich früher jedes Kino gerne was von abgeschnitten. Aber nee, der Tonanspruch, der ist ja natürlich noch höher. Und der ist halt auch zu realisieren. Ne? Das sind Sachen, die gehen ja heute. Da muss ich auch nochmal auf 11 Labs kommen. Die haben nämlich jetzt ja auch die Möglichkeit, tatsächlich Soundeffekte zu erzeugen. Das heißt, man kann nicht nur die Stimmen generieren, sondern man kann auch mit einer relativ kurzen Prompt bis zu 20 Sekunden lange Effekte generieren, sei es ein Applaus oder was auch immer, was man haben möchte. Ja, oder wenn es jetzt irgendwie eine Hintergrundkulisse in einem Sumpf ist, was jetzt für meinen Film vielleicht ganz spannend wäre. Da kann ich mir durchaus vorstellen, diese Sachen zu nutzen. Die werden dann natürlich auch nochmal nachbearbeitet, um diese Dreidimensionalität hinzubekommen. Aber einfach fürs Aufsetzen und für ein Gefühl zu bekommen, wäre das schon eine Möglichkeit, ja.
Hast du schon eine Wahl getroffen, abseits vom Blender, welche Produkte du dann einsetzen würdest für einen finalen Schnitt dann?
Ja, also ich muss auf jeden Fall für die ganzen Animationen werde ich Cascadeur mit ranziehen. Das ist halt eine animationsbearbeitende Software, die KI gestützt alles flüssiger macht. Also wenn du Bewegungen machst, die wirken oft etwas holprig, wenn die dann mit der Kamerafahrt aufgenommen werden, und Cascadeur glättet das Ganze. Das geht drüber und dadurch hast du eine flüssigere, natürlichere Bewegung. Und da sind natürlich dann so Sachen wie DaVinci Resolve, die als Post-Production zu nehmen sind, die ja auch schon in der kostenlosen Version eine unglaubliche Power haben, wo man ziemlich viel mitmachen kann. After Effects ist mit Sicherheit ein Thema, wo ich noch drüber nachdenken muss, weil das auch, ist klar, ist teuer, ist Adobe. Aber so für die reine Produktion versuche ich da jetzt erstmal mit den ganzen Blender-Add-ons mir was zu basteln, was für mich als Basis gut taugt, wo ich sage, gut, hier kann ich mir meinen Workflow vorstellen. Und dann sehe ich halt auch, so ich denke mal, ab Mitte des Jahres werde ich da komplett einsteigen. Ich fange jetzt ja gerade an, das Drehbuch zu entwickeln und denke, dass das so bis Mitte des Jahres eine Rohfassung haben wird. Da werde ich dann bis Ende des Jahres dran finalisieren. Und dann geht's wirklich an die Produktion. Nebenbei halt immer, wie gesagt, ne, gucke ich, dass ich mir selber die technischen Gegebenheiten draufpacke, um dann nachher flüssig dran arbeiten zu können. Und natürlich nicht alleine, wohl bemerkt.
Aber du hast jetzt was Wichtiges gesagt, und zwar wegen dem Drehbuch. Also du hast ja schon einen Plan entwickelt, wann du was machen möchtest oder in welchem Zeitraum das alles fertig sein sollte. Und ich muss sagen, es ist schon mal gut, dass man einen Plan hat mit einem Enddatum. Ich kenne genügend Pläne, die kein Enddatum haben und dementsprechend nie zu Ende geführt werden. Nicht, weil es nicht möglich ist, sondern weil man keinen Druck hat, etwas umzusetzen. Du hast gesagt, wenn ich mich richtig erinnere, dein Plan sieht es vor, dass du heuer, also sprich 2025, mitunter das Drehbuch anfängst zu entwickeln, so wie du schon angemerkt hast. Aber, und jetzt kommen wir zu dem Thema, warum wir das auch machen, aufgrund von Patreon und Ähnliches, du die Möglichkeit gibst, unterstützenden Personen an den Texten oder an den Inhalten oder an der Story per se mitzuwirken.
Genau.
Wie hast du dir das gedacht?
Das ist die große Idee dahinter, ja. Ich, klar, ich werde das Heft nicht aus der Hand geben, dass zu viele Köche verderben halt den Brei. Und natürlich hat jeder seine eigene Geschichte, die er gerne in Aventurien erzählt haben möchte. Gerade wenn es dann darum geht, das zu verfilmen, wird es viele Leute geben, die da Einfluss drauf nehmen möchten. Dürft ihr gerne, nur das hält sich halt in einem Rahmen. Ja, also ich möchte die Leute mitnehmen, ich möchte den Film ja für die Community machen. Wir wollen ja einen Film haben, wo wir alle Spaß dran haben. Ich habe jetzt die grobe Geschichte vorgespielt. Es wird in der Mosape stattfinden, die Sumpflandschaft um Havena herum. Havena deshalb gewählt, weil es halt historisch bedingt die erste große Stadtbeschreibung war. Und das erste Abenteuer in DSA 2 spielt in Havena. Wenn das auch mit Havena heute überhaupt nichts mehr zu tun hatte, wenn man mal zurückblickt. Aber nein, die Idee ist, die Leute so mitzunehmen, dass es zwischendrin Abstimmung gibt. Ich habe jetzt gerade bei Facebook eine Abstimmung drin, welche Taverne in Havena denn überhaupt gezeigt werden soll. Da habe ich dann den Krakenkönig, Esche und Kork oder Großmast, ne, also Sachen, die halt auch sehr gut beschrieben sind und wo mit Sicherheit der ein oder andere auch schon mal gespielt hat. Da freut man sich doch dann, wenn man das als Setting irgendwie umgesetzt sieht. Und die Entscheidung möchte ich dann halt erstmal in den Raum stellen, weil für mich ist es jetzt am aktuellen Standpunkt egal, erstmal in welcher Taverne das spielt. Natürlich muss die Geschichte dann dahingehend ein bisschen angepasst werden, je nach Publikum, was da halt zusammenkommt. Genau, so ist dann die Idee halt auch weiterzugehen und immer wieder, ja, neuralgische Punkte zu setzen, wo die Leute mitentscheiden können. Die erste Entscheidung, die habe ich auf Facebook schon mal so spontan rausgehauen, das war der Name unseres Hauptcharakters, ein junger Mann aus der Mosape. Und du darfst dreimal raten, welchen Namen er bekommen hat.
Alrik.
Natürlich.
Ja, ist klar.
Und ja, da gibt es dann geteilte Meinungen zu. Ne? Muss das jetzt Alrik sein oder nicht? Ja, es ist jetzt Alrik geworden und ich finde es auch gar nicht schlimm. Ja, also man hat halt einen urtypischen, aventurischen Namen, der uns seit Jahren begleitet und der darf auch ruhig im Film auftauchen. Und den Namen der Magierin, den habe ich schon mal festgelegt. Das ist Shivasa Basami, eine Magierin aus Fasar, die aus eigenen Beweggründen nach Havena reist und da dann in die ganze Verkettung der Umstände hineinrutscht und im Endeffekt mit den anderen Akteuren, insgesamt vier Helden werden es sein, die sich da auf den Weg machen, ja, das Geheimnis der Nebelpfade zu ergründen.
Aber nochmal zurück, das Geheimnis der Nebelpfade, wie bist du dann wirklich auf den Titel gekommen? Weil ich weiß, dass also ein Projektname zum Finden, speziell DSA bezogen, sehr schwierig ist, weil bei den Nebelpfade habe ich, wie ich das erste Mal gelesen habe, eher gedacht, ha, da macht wer das erste Abenteuer als Film. Nämlich alles oben um den See, da gibt es ja das berühmt-berüchtigte Nebelmoor, ja genau, und da gibt es ja auch ein passendes Abenteuer, das ich auch gerne als Startabenteuer genommen habe für DSA 1 bzw. DSA 2 Charaktere. Aber wie bist du auf das gekommen? Das musst du mal erklären.
Kann ich gerne machen. Und zwar habe ich seit längerer Zeit in meiner Runde Havena bespielt. Und zwar ging es da um nichts Geringeres, als die versunkene Magierakademie wieder zu eröffnen. Das hatte eine gewisse Hürde vor sich. Die mussten insgesamt 12 göttergeweihte Münzen besorgen. Die hatte ich mir damals auf der Spielemesse geholt, die gerade frisch rausgebracht worden sind von Kraken Games. Und dachte, boah geil, die musste irgendwie ein Abenteuer verflechten. Und habe mir dann halt diese Geschichte ausgedacht, diese Magierakademie zu öffnen. Und ja, im Zuge dessen habe ich mir natürlich das ganze Setting drumherum angeguckt. Was gibt's so um Havena rum? Dann habe ich mich so ein bisschen in die Mosape eingelesen. Und ja, versunkene Geheimnisse, dass die Regionalbeschreibung, wo Anton Weste federführend war, die habe ich verschlungen. Also es ist irre, wie detailliert da alles aufgegriffen ist. Und da fand ich dieses Sumpf-Setting ziemlich spannend und habe dann meine Helden auch erstmal dahin geschickt. Das war so der Auftakt. Die haben da auf einmal ein sprechendes Buch in irgendeiner Ruine gefunden und wussten damit überhaupt nichts anzufangen. Und das Buch hat denen dann Instruktionen gegeben, was sie jetzt als nächstes machen müssen. Und haben dann einen inoffiziellen, versteckten Orden in Havena aufsuchen müssen, der sich auch damit beschäftigt, in diese Magierakademie reinzukommen. Und so habe ich dann, ich glaube, über 2 Jahre hat sich unsere Kampagne dann erstreckt mit einer Spielzeit von einmal im Monat, ja, einen kompletten Tag halt. Und ja, so hat sich das Ganze dann entwickelt. Und ich habe dadurch natürlich einen unglaublich tiefen Einblick so in diese ganze Szenerie rund um Havena bekommen. Und als es dann darum ging, mir einen Filmtitel ausdenken zu müssen, kam ich dann auf das Geheimnis der Nebelpfade, weil Nebel an sich ist ja immer eine undurchsichtige Geschichte. Ein Geheimnis obendrauf noch, da weiß man doppelt nicht, wo es hingeht. Und so hat man natürlich schon eine gewisse Spannung im Vorfeld, die ja auf ein großes Abenteuer hoffen lässt. So habe ich es mir zumindest gedacht und ich hoffe, dass die Wirkung dann auch so eintritt.
Inwieweit, weil du ja vorher gesagt hast, zwecks der Mitwirkung und so weiter, du hast ein paar Charaktere schon fixiert, also eine Gruppengröße definiert, es gibt schon ein paar Namen dazu, gibt es schon den Endgegner oder den Storypfad oder sagst du, das sind Themen, die noch aktiv mitbestimmt werden können?
Die können zum Teil noch mitbestimmt werden, aber eine grobe Richtung kann ich ja schon mal nennen. Also wir haben unsere Heldengruppe, bestehend aus Alrik, dem klassischen Abenteurer, sag ich mal, der sich zu einem kämpferischen Charakter entwickeln soll. Dann haben wir einen schurkischen Charakter, dessen Name auch noch nicht feststeht. Den werde ich wahrscheinlich auch noch mal wählen lassen. Dann haben wir unsere Magierin aus Fasar und eine Auelfe, die auch aus eigenen Beweggründen sich auf die Suche nach den Nebelpfaden macht. Und diese Gruppe, die werde ich in verschiedenen Szenen, je nachdem, was ich da jetzt noch so an Settings voransetze, fusionieren und dann auf die finale Suche nach Bruder Efferdan schicken. Das habe ich auf der Homepage ja, glaube ich, auch schon so geteasert, dass Bruder Efferdan verschwindet, der wohl auch einen etwas tieferen Einblick in das Geheimnis der Nebelpfade hat. Und ja, da gilt es jetzt erstmal, seine Spuren zu verfolgen und zu gucken, wo geht's dahin. Natürlich werden Flusspiraten eine Rolle spielen, wenn man sich in der Mosape begibt. Ich glaube, so viel darf ich auch schon verraten, dass der schurkische Charakter der Gruppe ein Teil der Flusspiraten ist oder war. Und dann wird es mit Sicherheit noch eine Menge dunkler Magie geben, die Einfluss üben wird. Da bin ich mir noch nicht ganz schlüssig, inwieweit ich da jetzt was drüber verraten möchte. Also
ich möchte es, glaube ich, so abkürzen im Sinne von jeder, der aktiv darin mitgestalten möchte, kann das tun mit Patreon. Jeder, der sagt, ich möchte nur Geld draufwerfen und keine Infos haben, darf auch unterstützen, aber den Newsletter dann abbestellen oder so.
Genau, das muss man dann tatsächlich selber machen. Das kann ich nicht auch noch in die Hand nehmen. Hier ist dann nochmal die Spezialgruppe, die nur Geld gibt und keine Boni kriegt. Nein, das Erste, was ich jetzt tatsächlich schon mal als Bonus rausgeben möchte, ist ein bisschen Hintergrundinfo. Also wer gespoilert werden will, ich versuche es halt auch nicht so direkt zu machen, dass man sagt, gut, dann brauche ich den Film jetzt nicht mehr sehen. Nein, aber dass man zumindest weiß, was sind denn überhaupt die Nebelpfade? Ja, also wer ein bisschen Background-Infos zu den Nebelpfaden haben möchte, der kann sich dann im Endeffekt auch eine MP3 anhören, die ich da hochladen werde. Die wird schön stimmungsvoll gestaltet, natürlich dann auch jetzt mit 11 Labs, mit einer angenehmen Stimme, leicht mit Musik unterlegt, werde ich versuchen, da ein spannendes Szenario zu erklären, was es denn jetzt so mit den Nebelpfaden auf sich hat. Das wird nicht lang sein, das wird 3 bis 5 Minuten irgendwie gehen, aber man wird schon mal angeteasert. Und so wird es dann im Laufe der Zeit immer wieder kleine Häppchen geben, die das Mosaik nachher zusammenfügen. Es wird immer wieder mal Abstimmungen auf Facebook geben, wo sich Leute, die auch kein Geld drauf werfen wollen, trotzdem dran beteiligen können. Das Ergebnis, was dann daraus kommt, wird dann nochmal in die, sag ich jetzt mal, Unterstützerplattform Patreon mit eingepflegt, wo es dann auch nochmal zur Auswahl steht für die Leute, die dann auch im Endeffekt aufgrund ihrer zahlenden Mitgliedschaft nochmal das Privileg haben, noch mehr Einfluss zu nehmen. Es soll natürlich nicht so sein, dass wir das nur noch quasi über eine Paywall laufen lassen. So soll es nicht laufen. Nein, also wie du schon gerade sagtest, wer das Projekt unterstützen möchte, hat da die Chance. Aber ich versuche natürlich auch Leute mitzunehmen, die da kein Geld drauf werfen wollen oder auch können. Ja, also sollen ja auch die Leute, die gar nicht die Möglichkeit haben zu unterstützen, trotzdem an diesem schönen Universum mitarbeiten und dann auch einen finalen Film haben.
Weil du jetzt gerade wieder Mitarbeiten gesagt hast, beziehungsweise vorher schon angeteasert hast, im Sinne von, du möchtest natürlich auf lange Sicht gesehen, oder das Projekt läuft ja jetzt dann 3 Jahre, wenn ich jetzt grob im Zeitplan bin, möchtest du auch unterstützende Hände haben, einfach auf dich zugehen, oder wie ist da so dein Plan?
Ja, wenn da Leute sind, die sagen, Mensch, Blender-Experte in Richtung stilisierter Zeichnung, ja, das bin ja ich, der darf sich gerne bei mir melden. Ich muss natürlich sagen, dass da die finanziellen Mittel erstmal noch erwirtschaftet werden müssen. Ich werde versuchen, den Film natürlich auch an den jeweiligen Stiftungen oder so zu bewerben, dass man da Unterstützung bekommt. Auf der anderen Seite natürlich halt auch über Patreon. Ja? Also das Geld, was da reinkommt, wird auch wieder direkt in den Film hineinfließen. Ja? Also ich werde mir da jetzt nicht irgendwie eine schöne Villa auf Mallorca von leisten. Wäre schön, wenn das Geld reicht. Aber nein, die Idee ist natürlich, das Geld, was da zusammenkommt, wirklich in den Film fließen zu lassen und da den technischen Anspruch Genüge zu tun, um da ja eine super Qualität rauszukriegen.
Abseits von Patreon, diverse Kaffeetassen, Badetücher, Käppchen und keine Ahnung was. Vermutlich auch.
Merchandise ist bis jetzt mit Ulysses noch nicht ausgehandelt. Ich habe eine Lizenz bekommen, um das Ganze tatsächlich in einer digitalen Form zu bewerben. Darunter zählt halt auch Patreon. Aber Merchandise-Produkte im Sinne eines offiziellen Shops, wo ich jetzt Sachen wie T-Shirts und Co., Bademäntel und weiß ich nicht was anbieten kann, ist noch nicht raus. Es kann natürlich sein, dass es dazukommt. Ich werde auch im regen Austausch bleiben. Ich habe mit Nico kurz vor Weihnachten eine halbe Stunde telefoniert und habe ihm so meine Idee geschildert. Er fand das großartig, war natürlich ein bisschen busy, weil halt gerade das Weihnachtsgeschäft vor der Tür stand. Hat sich aber trotzdem dann die halbe Stunde für mich Zeit genommen, was ich total nett fand. Und er sagte auch, er drückt mir alle Daumen. Er kann sich noch nicht vorstellen, dass das Ding irgendwann auf die Leinwand kommt. Sagt er, er wünscht es sich, weil er möchte auch selber nichts lieber als einen DSA-Film in der Hand halten. Er sagt auch, wenn Jeff Bezos jetzt hier bei mir anklingelt und sagt immer mit Ringe der Macht, ja, nee, ich investiere lieber in dich, sagt er, dann müssen wir nochmal reden.
Ja, na, es ist klar, ja. Na, ich kann mich noch erinnern, die Videos von der letzten Convention, von der letzten RadCon waren ja mehr oder weniger in die Richtung, was die Lizenzen betrifft. Und wenn ich mich richtig erinnere, war da irgendwas in Richtung das Merchandise-ähnliche Artikel oder so eher über einen F-Shop dann direkt vertrieben werden sollten oder sowas mit einer anteilsmäßigen Beteiligung von, keine Ahnung, 20%, 30%, 40% oder sowas.
Ja, du kannst ja diese sogenannte Elf-Lizenz holen, als offizieller Partner dann. Und wenn Ulysses damit einverstanden ist, hast du dann halt freie Hand, trittst dann aber über den F-Shop halt eben deine Tantiemen ab. Ja, das ist... Aber das ist auch in dem humanen Bereich. Als Markus das damals so erzählt hatte, fand ich das eine tolle Geschichte und hat jetzt ja auch dazu geführt, dass Muranor tatsächlich über Uhrwerk wieder neu aufgelegt werden kann. Und ja, also ein toller Schritt. Super.
Du hast einen Zeitplan auf 3 Jahre, also dieses Jahr Drehbuch, nächstes Jahr die technische Umsetzung und das Jahr drauf die ganzen audiotechnischen Dinge. Und Audio ist ein Kapitel für sich, kein Thema. Die Frage, die sich mir stellt, ist: Mit welcher Länge rechnest du für das finale Produkt ungefähr? Reden wir es von 1 Stunde, 2, 5, 10, 20, 50?
Ja, ich habe mir da tatsächlich eine klassische Zahl gesetzt. Es soll erstmal auf 90 Minuten reduziert sein. Ja, also das sind diese 90 Minuten, in denen ich versuche, eine runde Geschichte zu erzählen. Es stand tatsächlich sogar im Raum, ob ich nicht vielleicht sogar eine Serie mache, ob ich nicht hingehe und sage, ich mache halbstündige Episoden. Aber dann musst du natürlich auch an den Standard rangehen, zu sagen, du musst eine ganze Staffel produzieren, was dann hieße, mindestens 10 Folgen, a 30 Minuten, da kommt ein bisschen was zusammen. Und da bist du weit über den 90 Minuten. Und deswegen ist das, glaube ich, jetzt so das kleinste Übel, was ich überhaupt erstmal angehen kann, um zu sagen, das ist für mich eine annähernd realisierbare Geschichte und habe deshalb die 90 Minuten angepeilt. Also das wird jetzt der Rahmen sein, in dem diese ganze Handlung passieren soll. Sehr wahrscheinlich mit einem schönen Cliffhanger, der es ermöglicht, dann dran anzuknüpfen, ja, sei es durch einen Film oder auch durch eine Serie. Ne?
Ja, von meiner Seite her, ich hätte alle Punkte, die ich mir geistig notiert habe, mehr oder weniger durch. Gibt es von deiner Seite her noch irgendetwas, wo du sagst, okay, das möchtest du noch mitteilen, das haben wir noch zu wenig erörtert oder unter den Tisch fallen lassen, warum auch immer?
Nee, also ich glaube, ich habe es auch schon zu Genüge betont, dass wir natürlich versuchen, alle mitzunehmen, wie es halt möglich ist, ohne die Geschichte da jetzt groß zu bremsen oder ausufern zu lassen. Ich möchte versuchen, alle Leute zu unterstützen, die in dem Sektor auch unterwegs sind. Würde mich auch freuen, wenn da in die andere Richtung das auf mich zukommt. Also wie gesagt, wenn da Leute sind, die das hören und jetzt sagen, Mensch, ich habe da Bock drauf mitzumachen, immer gerne melden. Und ja, ansonsten, ich hatte noch eine Idee, wenn halt wirklich über Patreon richtig viel Geld reinkommen sollte, also wenn wir dann nachher irgendwo in einem 6-stelligen Bereich liegen, dann habe ich mir überlegt, dass man da vielleicht sogar einen Künstlerfonds aufsetzen kann. Ja, dass man sagt, wir gründen einen Fonds, wo wir Leute unterstützen, die massiv davon betroffen sind, dass KI gerade ihren Arbeitsplatz bedroht. Dass man gerade über solche Sachen dann sagen kann, gut, in dem Sektor, na, Fantasy-Bereich, Pen Paper oder was, würde ich gerne unterstützen und würde das dann über einen Fonds laufen lassen, dass man da den Leuten unter die Arme greift für eine Übergangsphase oder was auch immer. Ja, also das wäre jetzt so die Idee, die ich hatte, dahingehend die Hilfe anzubieten. Aber gerade in diesem rollenspielerischen Sektor ist die Ablehnung gegenüber KI natürlich sehr groß. Was auch eine subjektive Empfindung ist natürlich, aber was ich auch gut verstehen kann für Leute, die davon leben müssen, ihre Bilder zu malen und was weiß ich, kreativ Schaffende im schreiberischen Bereich, wie auch immer. Also alles wird ja von KI tangiert und massiv ausgebremst. Und das ist nicht schön, weil wir davon leben, voneinander leben. Ja. Und das möchte ich auf gar keinen Fall bewirken. Ja, ich möchte mit meinem Film das nicht befeuern und sagen, so, wir machen jetzt nur noch KI und alles geht jetzt hier technisch durch die Decke und wir brauchen euch nicht mehr. Nee, eher andersrum. Ich möchte eigentlich mit diesem Film zeigen, dass dieses Werkzeug KI genutzt werden kann, um die ganze Geschichte trotzdem wachsen zu lassen, größer werden zu lassen und dadurch unser Hobby-Rollenspiel auch für die nächsten Generationen aufrechtzuerhalten.
Dann sage ich danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke, dass du das Projekt aufgegriffen hast, im wahrsten Sinne des Wortes, und durchführen möchtest. Also alle Achtung. Und ich und sehr, sehr viele sind gespannt, wann das Projekt diese Reife erreichen wird, wo du sagen kannst, okay, schau, wir haben einen richtigen Trailer im Finalen. Und
da arbeite ich drauf hin. Das wird auf jeden Fall vorangesetzt. Und da werdet ihr, wenn ihr die Kanäle verfolgt, natürlich alsbald auch erfahren, wie es da weitergeht. Und klar, wenn ihr Bock habt, mitzubestimmen, kommt auf Patreon. Ansonsten verfolgt uns auf Social Media, in Instagram, Facebook, was auch immer. Und ja, also Mike, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Es war mir eine große Ehre, an einem, ja, doch schon relativ erfolgreichen Podcast teilzunehmen. Es war der erste, ja, also das können wir hier nochmal vermerken. Ich bin das erste Mal in einem Podcast-Interview gewesen und freue mich. Vielleicht sprechen wir uns in einem Jahr nochmal wieder, wenn wir dann schon so die ersten Ergebnisse haben.
Gerne. Bin auf alle Fälle dafür zu haben.
Ja, gerne.